Ich hab Makula.
Was mache ich denn da?
Spritzen, wenn's feucht ist.
Ist doch klar.
Als allererstes ein OCT.
Das tut keinem Auge weh.
Ödem vorhanden, ja oder nein?
Ohne Ödem, lass die Spritzen sein.
Trocken oder feucht, eins ist klar.
Es sind Altersveränderungen der Makula.
MMOs durch Drusen, ojemine.
Ja, das ist die AMD. Herzlich willkommen zu Ophthalmania, unserem Podcast über die Augenheilkunde. Nach einer etwas längeren Pause freuen wir, also Nina, Mohamed und ich, Patricia, uns sehr, euch wieder begrüßen zu dürfen.
Ja, die längere Pause kam jetzt durch ein paar Dinge zustande. Zum einen, Patricia hat ihre europäische Facharztprüfung bestanden im Ende letzten Jahres.
Danke,
also,
danke.
Nochmal ganz, ganz herzliche Glückwünsche zum Febo.
Vielen Dank.
Das heißt, wir sind jetzt ein Febo-Kreis hier alle drei. Leider diesmal nicht in Paris mit Party, sondern ein bisschen online. Das ist halt die
Leider.
Corona-Pandemie.
Leider, sehr traurig, online zu Hause.
Die Partys werden nachgeholt.
Ja. Ja, und bei Nina stand eine Hochzeit an. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und eine Schwangerschaft.
Genau, ich bin jetzt schon kugelig rund in der 32. Schwangerschaftswoche. Wir hatten dann zudem auch so ein kleines bisschen technische Probleme, mussten das Ganze her, jetzt wollten das auf online umstellen, damit wir nicht vor Ort wegen den ganzen Omikron und sonstigen Varianten das Ganze durchführen. Und ja, aber jetzt scheint es zu laufen.
Ja, und Mohamed, ne, du hast Urlaub gemacht, so 2 Monate.
Genau, Mohamed.
Aber nun sind wir alle drei wieder startklar.
Im Moment müssen wir auch irgendwas finden. Urlaub. Jetzt geht's wieder frisch los mit neuen Themen, nachdem wir online das Ganze hinbekommen. Und heute haben wir uns überlegt, dass wir ein relativ gängiges Thema mal mit euch wieder besprechen wollen. Die altersbedingte Makuladegeneration, also die AMD. Das ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Auch durch den demografischen Wandel nimmt das Ganze natürlich an Inzidenz zu und auch die Diagnostik und die ganzen Therapiemöglichkeiten, da kommen wir später noch zu, ist der häufigste Grund generell für Erblindung in den entwickelten Ländern bei Patienten über 50 Jahre. Und ungefähr so 10% der über 65-Jährigen erkranken irgendwann an der AMD, 25% der über 75-Jährigen. Am allerhäufigsten ist das Ganze in der weißen Bevölkerung, gefolgt von den Asiaten, dann die Hispanoamerikaner und dann die Afroamerikaner. Und so 10-15% der Fälle sind exudativ, haben also eine feuchte Makuladegeneration. Abzugrenzen ist das Ganze von der trockenen Makuladegeneration. Und nochmal abzugrenzen ist die generelle AMD vom normalen Alterungsprozess, kann man auch nochmal sagen, wo natürlich auch an der Netzhaut einiges geschieht, dass die Photorezeptoren sich reduzieren, dass sich Lipofuscin bildet und ablagert und das Melanin verloren geht und auch diese Abbauprodukte sich ein bisschen ansammeln können.
Den wichtigsten Risikofaktor haben wir also eben schon gehört, das ist das Alter. Außerdem wenig Pigment, auch das hatte Nina gerade schon gesagt, weil die weiße Bevölkerungsgruppe häufiger eben auch betroffen ist. Dann sind etwas mehr Frauen als Männer betroffen und ein kardiovaskuläres Risikoprofil ist auch immer zu nennen, also hoher Blutdruck, hohe Lipide und so weiter. Rauchen ist immer schlecht. Zudem ist interessant, dass Hyperope-Patienten häufiger betroffen sind als zum Beispiel Myope-Patienten und wie bei fast allen Erkrankungen ist auch hier eine positive Familienanamnese mit einem höheren Risiko für eine AMD genau zu nennen.
Ja, und Patricia, magst du uns zu deinem Lieblingsthema, zur Genetik noch mal ein bisschen genauer zur AMD was sagen?
Ich
was
dachte, Embryo ist mein Lieblingsthema. Jetzt ist es Genetik.
Genetik auch. Okay, du hast zwei Lieblingsthemen. Zwei Lieblingsthemen.
Ja, wie bei den meisten Erkrankungen hat man auch da Gene gefunden, die mit der AMD assoziiert sind. Das sind vor allem Gene aus dem Stoffwechsel und dem Lipidtransport und aus dem Komplementsystem. Also auch eine entzündliche Komponente scheint eine Rolle zu spielen. Vor allem ist hier der Komplementfaktor H zu nennen. Neben dem Komplementfaktor H haben wir noch das ARMS2-Gen. Und bei beiden ist es so, dass eine heterozygote Mutation das Risiko dreifach erhöht. Wenn dieses Gen, also diese Veränderung, homozygot vorliegt, dann haben wir sogar ein achtfach erhöhtes Risiko. Und wenn beide homozygot vorliegen, dann ist das Risiko sogar 50-fach erhöht. Also daran sieht man schon, dass die Genetik eine gewisse Rolle spielt. Es ist aber bislang, zumindest soweit ich weiß, nicht so, dass auf der Ebene jetzt irgendwelche Medikamente aktuell erprobt werden.
Und interessant ist auch, dass das CFH und das ARMS2-Gen auch verändert bei der CCS sein können. Aber man kann die CCS und die AMD auf keinen Fall in eine Schublade packen. Also es sind schon zwei völlig verschiedene Erkrankungen und die Mutationen sind auch unterschiedlich auf diesen Genen. Aber es gibt halt generell auch bei der CCS auf genau diesen zwei Genen Möglichkeiten der Veränderung, die dann eine CCS eher bedingen.
Dann hatte Nina schon erwähnt, dass wir die AMD in die trockene und in die exudative Form einteilen. Wir würden jetzt zunächst einmal auf die trockene Form eingehen. Merkmal der trockenen AMD sind vor allem Drusen und RPE-Veränderungen bis hin zur Atrophie. Was sind jetzt Drusen? Also Drusen kann man einteilen anhand des Materials und anhand der Lokalisation, die sich im Elektronenmikroskop teilt. Und unter Drusen versteht man im Prinzip Ablagerungen unter dem retinalen Pigmentepithel. Wir unterscheiden hier die basalen laminären Drusen. Diese liegen zwischen der Plasmamembran des RPEs und der Basalmembran des RPEs. Das sind verschiedenste Granula, Lipide und Kollagenfasern. Und dann haben wir die basalen linearen Ablagerungen. Diese liegen eher innerhalb der Kollagenschicht der Bruchmembran. Und auch hier haben wir Lipide, also Phospholipide vor allem, und Granula.
Genau, die Drusen kann man sich auch einfach so banal mal merken, das ist der Müll der Zellen, der nicht richtig mehr abgebaut wird, der sich da einfach ablagert. Und die Drusen kann man auch in verschiedene Größen einteilen, also in kleine, mittelgroße und große Drusen. Da setzt man die Grenze so bei kleiner 64 Mikrometer für die kleinen, dann 64 bis 124 Mikrometer die mittelgroßen und größer 125 Mikrometer die großen Drusen. Und wenn diese konfluieren in einem Bereich, ist es dann auch noch größer, über 350 Mikrometer. Das kann man dann Pigmentepithel-Detachment nennen auch.
Und woran orientiere ich mich jetzt als junger Assistent, wenn ich dann da sitze und denke, okay, klein, mittel, groß, keine Ahnung. Da kann man immer ganz gut mal die Stammvene anschauen, denn der Durchmesser der Stammvene beträgt ungefähr 125 Mikrometer, liegt also an der Grenze zwischen einer intermediären und einer großen Druse und die Hälfte davon sozusagen würde dann eben eine kleine Druse ungefähr im Durchmesser ausmachen. Und warum ist es überhaupt wichtig, das einzuteilen? Es gibt die ARIT-Studie, das war eine Studie, wo man die AMD-Stadien definiert hat und durch die verschiedenen Größen oder das Auftreten von den verschiedenen Größen der Drusen hat man dann das Risiko bestimmt, wie weit oder inwieweit das zu einer Progression zu einem späteren AMD-Stadium kommen kann. Und da hat man gesehen, innerhalb von 5 Jahren, wenn man sehr viele kleine Drusen hat oder nur wenige intermediäre Drusen, dass das Risiko sehr gering ist, nämlich nur bei ungefähr 1,3% liegt. Wenn mehrere intermediäre Drusen vorliegen oder auch nur eine große Druse, liegt dagegen das Risiko schon bei 18%. Und neben der Größe kann man die Drusen auch noch nach ihrem Erscheinungsbild einteilen. Da haben wir die harten Drusen und die weichen Drusen. Harte Drusen sind vor allem Lipide und hyalines Material und die erscheinen eben einfach härter im Bild. Weiche Drusen dagegen wirken eher konfluierend und haben nicht so eine scharfe Grenze. Und die entsprechen eben eher, das hatten wir vorhin aber auch schon gesagt, den basalen linearen Ablagerungen eher im Kollagenbereich der Membran. Weiche oder eben diese konfluierenden Drusen haben einen deutlich erhöhten das Risiko für die Entwicklung einer Atrophie oder auch einer CNV. Und Nina, wenn du dir jetzt die Angiografie anschaust oder das OCT, was würdest du sagen? Wie stellen sich Drusen da dar?
Genau, die harten Drusen stellen sich in der Fluoreszenzangiografie in der Frühphase als hyperfluoreszent dar, wegen des sogenannten Fensterdefektes. Und der kommt dadurch zustande, dass das Ganze halt auf die Aderhaut, dass man durchschaut auf die Aderhaut, also deswegen auch Fensterdefekt genannt. Bei den weichen oder auch den konfluierenden Drusen oder auch einer Pigmentepithelabhebung sehen wir eher so eine späte Anfärbung, homogen und das Ganze nennt man dann auch den Pooling-Effekt, weil sich einfach dieser Pool dann nach und nach mit dem Farbstoff färbt. Und das vor allem auch bei größeren Befunden, so größeren RPE-Abhebungen. Und genau, die Befunde sind aber schon so ein bisschen natürlich variabel. Das hängt natürlich von den jeweiligen Drusen ab. Und nochmal kurz zu den Drusen, die sind wirklich als pathognomonische Veränderung zu sehen für die AMD. Also wenn da Drusen wirklich vorhanden sind, dann ist es eine AMD. Es gibt natürlich ein paar Veränderungen, wie zum Beispiel so Lipidexudate oder Cotton-Wool-Herde, die mal ähnlich imponieren können. Aber wenn Drusen da sind, dann ist es eine AMD. Und dann noch vielleicht zum OCT, zum weiteren Diagnostikum. Da sieht man so kleine Knötchen, kleine Erhabenheiten unter dem retinalen Pigmentepithel und sieht da keine Flüssigkeit drin. Und für die Choroidea ist es normal, dass die Dicke normal bis reduziert ist. Das gilt auch für die trockene AMD. Und Patricia, vielleicht magst du noch mal auf diese retikulären Pseudodrusen eingehen, den Begriff?
Genau, die retikulären Pseudodrusen heißen retikuläre Pseudodrusen, weil sie eben keine echten Drusen sind. Denn die echten Drusen liegen ja unter dem RPE. Bei den Pseudodrusen ist es so, dass wir hier Veränderungen über dem retinalen Pigmentepithel haben. Und das sieht man auch schön im OCT. Das sind so richtig kleine Körnchen, wie so kleine Dreiecke teilweise sieht das aus. Also Erhabenheiten eben aber über dem RPE. Und man sieht es auch sehr schön in der Autofluoreszenz. Da wirkt es ganz körnig, also retikulär. Deshalb heißen sie so. Man findet sie häufig im oberen Bereich der Makularegion. Sie sind in der Regel etwas kleiner als andere Drusen. Und auch hier haben wir ähnlich wie bei den weichen Drusen ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung einer Neovaskularisation oder einer Atrophie.
Und dann gibt es auch noch zu nennen die familiären oder auch Early-Onset-Drusen genannt. Das ist, wie der Name es schon sagt, einfach familiär bedingt. Das ist in Patienten auch unter 50 Jahren, also bei jüngeren Patienten vor allem zu finden. Und da gibt es drei Entitäten, die da zu nennen sind. Es gibt diese Large Colloid, also diese größeren, die vorhanden sind. Die Malatia levetinese, die sich so über den hinteren Pol und auch über die Gefäßbögen hinaus verteilen. Und die kutikulären Drusen.
Dann kommen wir zu dem zweiten Merkmal der AMD. Wir hatten jetzt ja die Drusen ausführlich besprochen. Das zweite sind die Pigmentepithelveränderungen. Und hier haben wir häufig fokale Pigmentierungen. Durch eben eine Hyperpigmentierung im RPE sieht man dann im OCT eine Hyperreflektivität und in der Angiografie eine Blockade, weil das RPE eben das Signal blockt. Wenn wir starke Pigmentveränderungen haben, dann haben wir auch hier ein erhöhtes Risiko für eine späte Form der altersbedingten Makuladegeneration. Wir haben eben Veränderung des Pigmentepithels, das bedeutet eben einmal diese Hyperpigmentierung. Wir können aber auch Areale haben, wo das RPE weggeschmolzen ist, also wo wir eine Atrophie vorliegen haben. Die kann ganz vereinzelt sein oder geografisch. Und geografisch meint dann, dass es eben größer, landkartenartig ist und hier große Areale weggeschmolzen sind, wo der Patient nicht mehr gut sehen kann. Man muss dazu sagen, dass die Fovea häufig lange ausgespart bleibt und erst im fortgeschrittenen Stadium dann auch zugrunde geht. Man sieht, wenn man ins Auge hineinschaut, die Aderhaut durchschimmern, deshalb wird das immer so ganz rötlich dann gesehen und die äußeren Segmente der Retina werden dünn. Das hatten wir auch schon in anderen Podcasts besprochen, wie bei der Ablatio, dass die sich ja gegenseitig brauchen, die Photorezeptoren, das RPE, und wenn das RPE zugrunde geht, dann gehen eben auch die Photorezeptoren leider kaputt. Die Curio capillaris wird atroph. In der Angiografie sehen wir dann einen Fensterdefekt, das hatte Nina bei den Drusen schon angesprochen, das RPE ist weggeschmolzen und man schaut dann eben auf die Aderhaut. Und in der Autofluoreszenz kann man die Pigmentepithelveränderung auch sehr gut sehen, also da, wo kein RPE da ist, haben wir keine Autofluoreszenz und daher hier schwarze Areale und das lässt sich dann sehr gut monitoren, damit kann man eine gute Verlaufskontrolle machen. Nina, wenn die Drusen jetzt pathognomonisch sind, welche Differentialdiagnosen haben wir denn dann aber trotzdem bei der AMD?
Genau, man sollte immer vor allem bei jüngeren Patienten oder so, die vielleicht so um die 50 sind oder so und noch nicht so eigentlich das typische Alter der AMD haben, auch eine CCS im Hinterkopf haben, wenn da Pigmentveränderungen sind, aber die haben natürlich keine Drusen. Also keiner der folgenden Erkrankungen hat wirklich Drusen. Eine weitere Differentialdiagnose ist noch die Pattern-Dystrophie. Da sieht man so netzartige Hyperpigmentierung, die aber dann natürlich symmetrisch an beiden Augen vorhanden sind. Darauf natürlich zu achten. Und zu nennen ist noch die adulte Onset vitelliforme Makulopathie. Da sieht man eher so eine zentrale gelbliche Läsion subretinal. Das kann man auch sehr gut im OCT dann bestätigen. Also diese dome-shamed Makulopathie, so hyperreflektiv. Und in der Fluoreszenzangiografie kann man es auch nochmal differenzieren von der AMD. indem man eine frühe Blockade sieht mit so einem Saum der Hyperfluoreszenz, eine späte Anfärbung mit Staining sozusagen des Materials, und das sind halt auch oft alles eher jüngere Patienten. Oder auch medikamenteninduziert können natürlich Veränderungen vorhanden sein, die jetzt ähnlich wie eine AMD aussehen können, zum Beispiel durch Hydroxychloroquin.
Und zur adulten Vitelliform möchte ich nochmal ergänzen, das hatten wir, glaube ich, aber im Makuladystrophie-Podcast auch schon erwähnt, wenn dieses Material resorbiert wird, kann da ein Flüssigkeitssaum entstehen oder zumindest eine Art Hohlraum. Und das darf man dann nicht verwechseln mit der exudativen AMD, und man sollte da dann erstmal kein Anti-VEGF geben, das ist ganz wichtig. Da gibt es häufig Patienten, die gespritzt werden und wo sich dann keine Veränderung zeigt, dass man da einfach dran denkt, dass es das geben kann.
Und Patricia, was machst du denn mit so einem Patienten, der jetzt kommt und einen trockenen AMD-Befund? Der fragt jetzt, was können wir tun, was kann ich tun, gibt es überhaupt was ich tun kann an Therapie?
Ja, viele Patienten fragen ja immer, was ist denn jetzt eigentlich besser oder was ist schlechter, die trockene oder die feuchte Form? Und ehrlicherweise kann man das gar nicht so genau sagen, denn bei der trockenen Form kann man nichts machen. Das ist eben das Negative sozusagen daran. Man muss aber eben auch nichts machen, weil es einfach gerade nichts gibt. Und Spritzen ins Auge zu geben, was ja die Therapie der exudativen AMD ist, ist für manche Patienten eben auch keine ganz angenehme Vorstellung. Das bedeutet, dass wir bei der trockenen AMD also vor allem kontrollieren, dass man das Risiko berücksichtigt nach den ARET-Stadien, inwieweit es zu einer Progression kommen kann, laut Statistik, sodass man damit dann auch das Kontrollintervall festlegen kann. Man sagt dem Patienten, dass er gegebenenfalls auch Amsler-Selbstkontrollen durchführt. Also dieses Amsler-Gitter habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Im Prinzip ist das einfach ja ein Gitter, ein Karo, und wenn diese Gitterlinien nicht mehr gerade sind, sondern wellig, nennt man das Metamorphopsie, und das ist eben ein Zeichen für eine Pathologie in der Makula. Und die meisten AMD-Patienten haben diese Metamorphopsie, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Delle deutlich größer wird, wäre das beispielsweise ein Hinweis, dass es zu einer Progredienz kommen könnte. Dann rät man dem Patienten, Lifestyle-Veränderungen vorzunehmen, das heißt Gewichtsreduktion, gesund leben, das Rauchen auf geben, Blutdruckeinstellung, also die Risikofaktoren, die wir vorhin genannt haben.
Alles, was sowieso eigentlich im Leben gesund ist.
Genau, ausgewogene Ernährung. Ernährung ist auch immer ein Thema. Patienten kommen häufig an und sagen, ja, diese Kapseln und Nahrungsergänzungsmittel, soll ich das denn nehmen, soll ich das nicht nehmen? Wir empfehlen dann eigentlich immer, sich ausgewogen zu ernähren, eben gesund zu leben, Ausdauersport beispielsweise zu treiben. Es ist gezeigt worden für fortgeschrittene Stadien, dass diese Nahrungsergänzungsmittel hilfreich sein können. Aber ich denke, die Patienten müssen jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich nicht für viel Geld diese Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke holen, sondern einfach so gesund leben. Ich denke, dass das ausreichend ist. Nina, was ist denn mit Sonneneinstrahlung, UV-Licht?
Ja, also generell empfiehlt es sich natürlich, eine Sonnenbrille zu tragen und natürlich UV-Schutz auch einzuhalten. Aber es hat jetzt auch nicht so richtig in den Studien gezeigt, dass das irgendwie jetzt dadurch extrem voranschreitet, wenn man jetzt mehr sich in der Sonne aufhält mit einer trockenen AMD. Aber ich würde es trotzdem empfehlen, jetzt nicht mit ohne Sonnenbrille die ganze Zeit in die Sonne zu starren.
Und wenn jetzt ein Patient genau das beschreibt, also dass diese Metamorphopsie zunimmt, dass er auch auf einmal schlechter gucken kann und in der Mitte auch irgendwie auf einmal einen schwarzen Fleck sieht, also zum Beispiel Gesichter nicht mehr erkennen kann, Nina, wovon würdest du dann ausgehen?
Ja, es könnte sein, dass der Patient jetzt einfach zu einer feuchten Form der Makuladegeneration konvertiert ist, also zur exudativen AMD, und da ist das typische Merkmal die CNV oder nun neuerweise seit einigen Jahren MNV genannt, also die makuläre Neovaskularisation. Und da kommt es dann durch diese degenerativen Veränderungen, die wir schon beschrieben haben, im retinalen Pigmentepithel, dass so ein Milieu geschaffen wird, dass Gefäße neu sprießen können und sozusagen sich da durchbahnen können und zu verschiedenen MNV-Typen führen können. Und diese neuen Gefäße, die sind mit Fibroblasten assoziiert, sodass sich dann so fibrovaskuläre Membranen oder Komplexe bilden können. Und die zerstören dann die Photorezeptorenstruktur und verändern auch die Verbindungen vom retinalen Pigmentepithel und können dann letztendlich auch bluten oder auch sekundär Narben hervorrufen. Und da gibt es dann drei Typen. Patricia, vielleicht magst du den ersten Typ der MNV? nochmal erklären?
Mhm. Genau, also Typ 1 entspricht in etwa der früheren okkulten CNV. Die ist relativ häufig. Und hier haben wir Gefäße der Choriocapillaris, die durchwachsen durch die Bruchmembran in den Raum unter dem Pigmentepithel. Also ich habe mir das früher immer so gemerkt, dass sich diese Membran unter dem Pigmentepithel versteckt. Deshalb ist es die okkulte CNV sozusagen. Diese Membran kann eben lecken und bluten, wie Nina gerade auch schon gesagt hat, und kann zu einer serösen oder auch fibrovaskulären Abhebung des Pigmentepithels führen. Und meistens stellt sie sich daher auch relativ irregulär dar.
Dann der Typ 2. Das entspricht der klassischen Neovaskularisation. Und das heißt, dass das Ganze nicht mehr okkult ist, sondern sichtbarer. Und die sitzt dann nicht mehr versteckt unter dem retinalen Pigmentepithel, sondern bahnt sich schon ihren Weg durch zwischen das retinale Pigmentepithel und die Photorezeptoren. Fundoskopisch kann die dann so grau-grünlich imponieren. Und die ist auch ein bisschen aggressiver, hat ja auch schon ein bisschen mehr Kraft hervorgebracht, um sich nach oben zu bahnen.
Dann haben wir noch Typ 3. Typ 3 wächst aus der anderen Richtung sozusagen. Also Typ 1 und Typ 2, das kommt ja von der Choreoidea und wächst dann zum Inneren sozusagen. Und bei Typ 3 haben wir die Gefäße, die aus den inneren Schichten eher nach außen wachsen. Dies nennt man retinale angiomatöse Proliferation oder auch kurz RAP-Läsion. Und hier haben wir also Gefäße aus dem tiefen Kapillarplexus der retinalen Gefäße, die dann nach unten wachsen zum retinalen Pigmentepithel hin. Fundoskopisch wirkt es eher so rötlich und wir haben hier oft ein buntes Bild, kann man fast sagen. Also wir haben hier Exudate beispielsweise auch vorliegen und dieser Typ der CNV oder MNV soll sogar relativ häufig sein. Ich meine so 15-20% aller AMD-Formen ausmachen, wobei man im klinischen Alltag das häufig gar nicht so genau differenziert, aber an sich ist das wohl relativ häufig.
Generell ist es ja manchmal nicht so ganz einfach, diese MNV-Typen überhaupt in eine richtige Schublade zu packen, muss man sagen. Das Ganze machen wir anhand der Fluoreszenzangiographie. Und Patricia, wie würdest du die erste Form, die du beschrieben hattest, in einer Fluoreszenzangiographie erkennen? Auf was achtest du da?
Bei der okkulten CNV ist es so, dass diese CNV an Größe zunimmt mit der Zeit und dass der Rand aber relativ unscharf bleibt und später kommt es dann eben zum Lecken, also dass wir diese Leckage haben. Das wirkt dann alles so sehr diffus angefärbt. Und bei der klassischen CNV oder MNV ist es so, dass dieser Bereich eher definierter ist, also wir haben eine klarere Grenze und es färbt sich sehr früh an und leckt dann aber auch in der Spätphase. Dann bleibt noch Typ 3. Beim Typ 3 sehen wir häufig einen Hotspot und wir sehen ein relativ spätes zystoides Makulaödem. Es kann aber auch ein Pooling vorhanden sein, wenn wir eine Pigmentepithelabhebung haben. Und für den Typ 3 ist es manchmal auch sinnvoll, noch eine ICG durchzuführen, weil man hier oft schön die Anastomose sehen kann zwischen den Aderhaut und den retinalen Gefäßen.
Zum OCT. Da kann man beim Typ 1, also so eine RPE-Abhebung vom retinalen Pigmentepithel, weil es ja da drunter sitzt, sehen. Und dann kann es auch sein, dass da drunter so ein bisschen seröses oder auch fibrovaskuläres Material zu sehen ist. Das ist genau je nach Abhebung dann dort vorhanden. Beim zweiten Typ dahingegen sieht man eher so ein hyperreflektives Band oder auch so einen Plug unter der neurosensorischen Retina, also zwischen retinalem Pigmentepithel und den Photorezeptoren in diesem Raum. Und da kann auch Flüssigkeit oder auch so ein bisschen Material vorhanden sein. Und beim Typ 3 sehen wir so einen hyperreflektiven Bereich innerhalb der Netzhaut, also innerhalb der Netzhaut mit oder auch ohne Ödem und Zysten und auch mit oder ohne RPE-Abhebung. Das kann beides vorhanden sein.
Und dann nochmal ein kleines Fallbeispiel, wenn wir jetzt eine Patientin haben, die vielleicht aus dem asiatischen Raum kommt. Wenn man ins Auge reinschaut, sieht das Ganze irgendwie recht wüst aus. Also wir sehen Blutungen, wir sehen Exudate und wir spritzen die Patientin. Die spricht aber gar nicht so richtig auf Anti-VEGF an. Das Bild verändert sich kaum. Aber der Visus ist komischerweise noch ziemlich gut. Nina, woran würdest du denken?
Ja, dann würde ich auf jeden Fall erstmal schauen, ob wir von der Patientin schon eine ICG haben oder eine Luftfluoreszenzangiographie, weil ich in der ICG gerne schauen würde, ob da vielleicht so kleine polypenartige Veränderungen vorhanden sind, die dann für eine polypoidale, choroidale Vaskulopathie, also für eine PCV sprechen könnten, wo man halt wie gesagt diese kleinen polypenartigen Veränderungen und Verbindungen, diese perschnurartigen Veränderungen sehen kann. Und genau, wie du schon gesagt hattest, Blutungen sind damit assoziiert. Das Ganze ist oft so ein bisschen peripapillär, also näher an der Papille dran, kann auch multifokal vorhanden sein oder auch ein bisschen peripherer. Und häufiger haben die dann auch mal einen Durchbruch sozusagen, also so eine Glaskörperblutung dabei. Und weiche Drüsen können vorhanden sein, aber generell haben die Patienten eigentlich ein bisschen besseres Outcome als bei einer altersbedingten Makuladegeneration.
Und ein Merkmal ist vielleicht noch zu nennen, die haben häufig wenig oder sogar gar keine intraretinale Flüssigkeit. Und wie ist jetzt das Management der exudativen AMD? Was machen wir mit denen?
Genau, also ganz früher, bevor der Standardtherapie, die man heutzutage mit den Spritzen macht, wo du gleich genauer drauf eingehen wirst, hat man versucht, dann erst das Ganze mal Laser zu koagulieren, um das Ganze zur Ruhe zu bringen bei der klassischen CNV, die dann eher so ein bisschen extrafoveal lag. Natürlich hat man auch damals nicht direkt in die Makula gebrannt oder in die Fovea, aber die hatten trotzdem auch ein schlechtes Outcome, eine hohe Rezidivrate und das Ganze hat es halt nicht verbessert. Und dann hat man bei den Patienten oft auch damals dann eine PDT durchgeführt, also so eine fotodynamische Therapie, wo man einen Fotosensibilisator über die Vene injiziert und das Ganze dann aktiviert und dadurch dann auf der Aderhaut sozusagen diesen Verschluss von diesen Membranen bewirken möchte. Da ist auch genaueres zu erklärt beim CCS-Podcast. Aber auch das hat eigentlich nicht wirklich Erfolg gebracht, dass das Ganze wirklich zur Ruhe kommt oder auch schlechtes Outcome teilweise, dass das Ganze einfach atrophiert ist und der Visus immer schlechter geworden ist. Und ja, jetzt gibt es ja eine relativ schöne Therapie, Dauertherapie natürlich. Patricia, vielleicht willst du darauf eingehen.
Die Standardtherapie von heute zielt im Prinzip auf die Angiogenese ab, denn diese ist ja das Problem. Das hatten wir vorhin schon erzählt. Es gibt stimulierende Faktoren wie VEGF als Wachstumsfaktor, VGF, dann noch andere Wachstumsfaktoren, Angiopoietin und so weiter. Und auch inhibierende Faktoren, was die Gefäßproduktion angeht, wie Thrombospondin oder Angiostatin, Endostatin und noch viele mehr. Und hier liegt ein Ungleichgewicht vor. Das heißt, die stimulierenden Faktoren überwiegen. Dadurch haben wir diese Gefäßneubildung. Im Prinzip die Gefäße zuerst und werden dann durchlässig und dann kommt es zur Förderung von Migration und Proliferation von Endothelzellen, zur Bildung von neuen Lumina und eben Bildung von neuer Kapillaren, die dann aber weniger gut sind. Also der Gedanke vom Körper ist ja gut und sinnvoll, Gefäße zu bilden, Sauerstoff zu transportieren, Nährstoffe zu transportieren, aber diese Gefäße sind halt nicht so gut. Merken kann man sich vielleicht noch für das VEGF, weil das der zentrale Wachstumsfaktor ist und darauf auch die Therapie abzielt, dass es hier 6 Isoformen gibt. Die wichtigste ist das VEGF-165 und das Gen, was dafür zuständig ist, liegt auf Chromosom 6. Also jeder, der mal den FEBO machen möchte, so wie ich da ja gerade aus der Lernzeit rauskomme, kann sich dann merken, 6 Isoform, Chromosom 6 und VEGF-165 und 1 plus 5 ist auch wieder 6, also alles mit einer 6.
Ganz easy und vergisst es dann auch nach einem Jahr wieder.
Ja, ich würde sagen, eher nach 3 Wochen.
Spätestens.
Bei den VEGF-Proteinen handelt es sich um homodimere Glykoproteine und wir haben hier verschiedene Rezeptoren. Das VEGF wird vor allem vom retinalen Pigmentepithel produziert und dieser Hochregulation führt dann zu der Neovaskularisation.
Also zu den Anti-VEGF-Substanzen, da gibt es verschiedene Therapieschemata, die man verfolgen kann. Es gibt zum einen das PRN-Schema, also Pro-Renata, das man bei Bedarf spritzt, und das Treat-and-Extend-Schema. Und beim PRN-Schema sozusagen gibt man Spritzen und guckt dann eigentlich immer, ist ein Bedarf da im OCT, wenn die Patienten zur Kontrolle kommen, oder ist kein Bedarf da. Also hat das Ödem zugenommen, haben wir mehr Zysten im OCT, am Visus und am OCT orientiert man sich hauptsächlich. Und dann wird halt gespritzt, wenn der Bedarf da ist, und ansonsten kontrolliert man weiter. Und beim Treat-and-Extend-Schema, da wird auf jeden Fall gespritzt und der Abstand wird dann immer verlängert. Entsprechend, wenn das OCT sich bessert, wird es verlängert, oder wenn es sozusagen schlechter wird, dann wird es verkürzt. Das normale Treat-and-Extend-Schema ist dann, dass man das von Einzelspritzen abhängig macht. Aber hier in Göttingen verfolgen wir da nochmal so ein bisschen anderes Schema, also das modifizierte Treat-and-Extend-Schema. Patricia, das ist ja ein sehr schönes Paper, was ich gerne immer erwähne. Magst du das nochmal kurz erklären, wie wir es bei uns machen?
Genau, also wir haben schon auch das Treat-and-Extend-Schema, aber eben in modifizierter Form. Was bedeutet, dass wir auch am Anfang alle 4 Wochen spritzen, 4-mal in der Regel, und dann extendieren wir aber blockweise. Also wir machen das nicht mit Einzelspritzen, das ist der große Unterschied, dass man nicht einzelne Spritzen mit einem größeren Intervall gibt, sondern auch immer Blöcke. Das heißt, nach viermal alle 4 Wochen gehen wir dann auf 3 Spritzen alle 6 Wochen, dann wieder ein Block alle 8 Wochen, dann nochmal 10 und 12 Wochen. Und das ist eben der große Unterschied, dass man viele Injektionen gibt bei relativ wenig Kontrollen, weil eine Kontrolle immer nur am Ende eines solchen Blocks stattfindet, sodass der Patient insgesamt ja weniger Belastung hat durch weniger Arztkontakte sozusagen. Zu den Substanzen, die verabreicht werden, kann man sagen, dass es 3 etablierte Substanzen gibt und ein etwas neueres Präparat. Bei den 3 etablierten ist als erstes das Ranibizumab zu nennen, das ist das Lucentis. Hier handelt es sich um ein FAB-Fragment, also eine relativ kleine Substanz, die alle Isoformen von dem VEGFA bindet und auch die Abbauprodukte. Und es ist für alle Indikationen zugelassen.
Dann haben wir noch das Aflibercept, Eylea, der Handelsname. Das ist ein größeres Molekül und ein lösliches Protein. Und das wirkt auf eine andere Art und Weise. Das ahmt den Rezeptor nach und fängt das VEGF ab. Und das hat so eine bindende Komponente, was dann an das FC-Fragment gekoppelt ist. Und das kann auch Plazenta-like-Wachstumsfaktoren genau binden.
Das dritte ist dann das Bevacizumab, das Avastin. Das ist jetzt ein kompletter Antikörper und interessanterweise hat man dadurch eigentlich auch erst entdeckt, dass das Anti-VEGF bei AMD wirkt. Das war im Prinzip Zufall, denn Avastin kennen einige vielleicht aus der Therapie des Kolonkarzinoms. Es ist dort 2004 zugelassen worden und dann hat man gesehen, dass hier auch die AMD von den Patienten besser geworden ist. Und das Bevacizumab ist wie gesagt ein kompletter Antikörper. Das heißt, wir haben hier 2 antigenbindende Areale und dadurch, dass der Antikörper komplett vorliegt, haben wir allerdings eine viel größere Halbwertszeit. Also Avastin kann bis zu 21 Tage nachgewiesen werden, systemisch. Lucentis dagegen, um einen Vergleich zu haben, wo wir nur das FAB-Fragment haben, da haben wir nur 2,2 Stunden. Also es ist deutlich kürzer, muss man sagen.
Man kann trotzdem sagen zu den 3 Substanzen, dass die eigentlich äquivalent wirken. Also es gibt zahlreiche Studien, auch zu AMD und anderen Indikationen, anderen Erkrankungen, wo das Ganze angewendet wird. Und man kann schon sagen, die sind äquivalent. Da gibt es nicht jetzt das eine, was besser als das andere wirkt. Das kann man nicht so sagen. Natürlich empfiehlt es sich, wenn bei dem einen Patienten was nicht wirkt, nach den Schemata, die wir bereits beschrieben haben, dann auch mal die Substanz zu wechseln, weil es da schon Fälle gibt, wo das eine besser wirkt als das andere. Aber da kann man jetzt nicht sagen, dass irgendeins einen Vorteil hätte.
Genau. Dann noch zu dem neueren Präparat. Das ist das Brolucizumab oder BOVU. Hierbei haben wir ein noch kleineres Fragment. Das ist nämlich jetzt nur noch eine Einzelkette eines FAB-Fragments. Also hier haben wir nur noch 26 Kilo Deuten, also sehr, sehr klein. Und hier fangen wir auch wieder alle VEGFAs ab sozusagen. Und die Ergebnisse sind da sehr vielversprechend. Wir haben aber auch Nebenwirkungen. Nina, magst du dazu nochmal was sagen? Worauf muss man da achten bei den Patienten, die man mit Prolocizumab spritzt?
Genau, das Wichtige ist, dass man den Patienten gut aufklärt, dass man die Patienten auch richtig wählt, denen man das anbietet. Es gibt auf jeden Fall ein Risiko erhöht für eine Vaskulitis. So einer von 200 Patienten kann dann doch irgendwie peripher, was man mit der Fluoreszenzangiografie darstellen kann oder auch vielleicht sogar fundoskopisch Gefäßeinschneidungen, kleine Blutungen sehen kann, eine Vaskulitis entwickeln. Das ist sehr, sehr selten, aber man muss den Patienten natürlich gut darüber aufklären, weil einer von 200 jetzt auch nicht kein Risiko ist. Und Patienten, die eventuell auch schon eine entzündliche Genese irgendwie am Auge was hatten in Richtung Uveitis oder ähnliches an Vorerkrankungen und auch noch vielleicht dazu weiblich sind.
Und vielleicht auch noch rheumatologische Grunderkrankungen
genau,
sogar haben.
Eine Grunderkrankung haben und deswegen Uveitis oder generell da irgendwo, ja,
da würden wir eher vorsichtig sein.
Da würden,
ne?
Da würden wir sehr vorsichtig mit der Indikation sein, gegebenenfalls auch eher nicht das Ganze empfehlen. Aber nach den Erfahrungswerten gibt es schon auch Fälle, die viele Injektionen hatten, wo das Ganze dann wirklich doch zu einem trockenen Befund führt und auch länger anhält. Also so die klinische eigene Erfahrung aus unserer Klinik.
Da wenden wir übrigens dann auch nicht dieses Schema an, von dem wir vorhin gesprochen haben, mit den blockweisen Injektionen. Da würden auch wir Einzelinjektionen geben beim Prolocizumab.
Und schön nachkontrollieren, engmaschig, auch ein bisschen engmaschiger gucken und auch wirklich ausführlich fundoskopieren, nicht jetzt nur ein OCT oder bei enger Pupille nach der Injektion mal schauen.
Und grundsätzlich muss man den Patienten natürlich auch bei dieser Spritztherapie über Risiken aufklären und was haben wir da? Klar, es kann immer mal ein bisschen bluten, der Augendruck kann ansteigen, gerade initial, weil man ja doch Volumen ins Auge hineingibt. Und das Wichtigste, was man noch sagen muss, ist eben das Infektionsrisiko. Es können immer Keime verschleppt werden, dass es zu einer Endophthalmitis kommt und das Sehen dadurch dann eben auch schlechter wird. Wenn wir eine sehr große RPE-Abhebung haben, muss man da auch aufpassen, weil es hier auch mal zu einem Riss kommen kann. Das muss man dann immer abwägen. Grundsätzlich oder insgesamt muss man aber sagen, dass wir hiermit jetzt eine gute Möglichkeit haben, den Patienten überhaupt zu therapieren. Früher sind Patienten mit einer exudativen AMD im Sinne des Gesetzes in der Regel dann blind geworden. Also nicht so, dass es komplett dunkel wurde, aber dass sie nur noch Handbewegungen bis Fingerzählen gesehen haben, keinen Lesevisus mehr hatten. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich ein Segen, dass wir die Patienten therapieren können.
Auch wenn es eine belastende Therapie ist, muss man sagen, für die Patienten als auch für die Angehörigen natürlich alle 4 Wochen oft erstmal im Rhythmus zu uns zu kommen, am nächsten Tag zum Augenarzt zur Kontrolle, dann vielleicht auch noch ein bisschen gereiztes Auge, aber an sich ist es eine tolle Therapie, genau, die das Sehen echt gut erhält.
Genau. Mohamed, möchtest du was ergänzen?
Es war alles perfekt.
Standardsatz.
Ich kann nicht was anderes sagen.
Ja. Stilles Mäuschen.
Ansonsten würde ich sagen, dass wir jetzt endlich mal wieder zurückgekommen sind mit einer Folge. Wir versprechen auch, dass wir jetzt zeitnah die nächsten Folgen hochladen werden. Ihr werdet jetzt wieder häufiger von uns hören.
Ja, jetzt, wo das online mit der Technik funktioniert.
Und genau, alle anderen Dinge auch erledigt sind, würde ich sagen, können wir uns für heute verabschieden. Hat Spaß gemacht.
Wir hoffen, ihr habt was mitgenommen. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Und dann bis zum nächsten Mal.